Ist Erfurt nur eine Aufwärmstation oder ist das so ein Ort, wo man wieder zurückkommen kann? Ist das irgendwie ein Stück Heimat oder was ist das eigentlich? Ist doch eine nette Stadt, da gibt es keinen Grund wegzugehen, aber es kommen auch Leute her. Aber man kann ja nur weggehen, um wiederzukommen und am Ende ist ja Weggehen ein Abschied und es kann manchmal traurig sein. Man muss ja mit den Dingen umgehen, die da passieren, wenn Menschen weggehen. Und einer, der bald weggehen wird, ist Armin Kung. Ein Mensch, mit dem ich gerne geplaudert habe, ja auch noch plaudern kann. Er stirbt ja nicht direkt, ne, für uns. Man kann das auch ganz telefonisch machen. Aber möglicherweise gibt es dann die Plattform Local Times so nicht mehr. Ich freue mich, dass Armin Kung da ist, aus einem traurigen Anlass oder fröhlichen Anlass, wie auch immer. Schönen guten Morgen, Armin.
Guten Morgen.
Du hast in Erfurt studiert, du hast eine Plattform aufgebaut, Blogjournalismus in Erfurt, hast damit auch Zeichen gesetzt und jetzt verlässt du die Stadt. Das ist halt der Lauf der Dinge oder wie ist das?
Das ist der Lauf der Dinge. Das war auch so nicht zu erwarten, ehrlich gesagt. Also wir hatten das so nicht geplant und aber ja, manchmal kriegt man Angebote im Leben, die kann man nicht ausschlagen.
Was mit Medien nehme ich an?
Irgendwas mit Medien, genau. Und das ist eine Chance, die ich jetzt halt ergreifen werde. Nichtsdestotrotz wird Local Times halt auch umgewandelt und wird in anderer Form über Andreas Kehrer, der auch bei Radio Frei aktiv ist, weitergeführt und wird ein ähnliches Format bieten.
Hast du überhaupt noch Lust, in Medien zu machen? Also wenn du dir anschaust, was in den letzten Wochen und Monaten, das ist ja also von Sommer noch keine Spur, man hat das Gefühl, dass die Welt aus den Fugen ist. Andererseits liest man wieder, die Welt war nie so friedlich wie in den letzten 20 Jahren. Also und dann hat man so gefühltes Wissen, man hat Emotionen. Die Medien tragen auch ihren Beitrag dazu. Medien sind ja auf der einen Seite umso wichtiger, auf der anderen Seite habe ich manchmal gar keine Lust mehr. Also du willst jetzt tatsächlich professionell in die Medienbranche, in die schreibende Zunft.
Geldverdienende
Zunft. Hast du da ein bisschen Angst, Respekt oder Ehrfurcht davor oder ist das so eine Sache, wo du knall ich mich einfach rein?
Also es hat schon was zu bedeuten, in den heutigen Zeiten in diese Branche zu gehen. Das ist, ja, denke ich, schon was Besonderes. Gerade, glaube ich, ist auch der Beruf des Journalisten nicht mehr der beliebteste so in der Bevölkerung, wenn man mal sich so die Statistiken anguckt. Da sind nur noch die medizinischen Berufe ganz vorne. Ja, und 2013 ist so ein ganz wilder Ritt, 2016, so der wilde Ritt von 2016, sagt man so im Internet. Es passiert ständig was und deswegen ist es gerade spannend, aber halt auch eine Herausforderung zu gucken, was ist Journalismus und was nicht. Was sind Meldungen, was sind Live-Ticker im Internet, wo jeder quasi sich sofort einschalten kann in das Spektakel und was ist noch Journalismus dagegen? Das ist ja eigentlich die spannende Frage, wo differenziert sich das an der Stelle?
Ganz genau und das würde ich gerne mit dir erklären. Wir wollen das abschließend nicht klären, aber für dich, es gibt ja so ein, nennen wir es Berufsethos oder ein Bild von Journalismus, dass Menschen tatsächlich sagen, ich bin Journalist, das ist ein Beruf und da habe ich einen gewissen Ethos. Natürlich gibt es den Pressekodex, es gibt so ein paar rechtliche Geschichten, aber davon kann man sich auch verabschieden. Wie Zeitungen in Sachsen, die dann sagt, oh, wir halten uns an bestimmte Sachen eben nicht mehr. Wann ist für dich jemand ein Journalist? Du kannst ja auch sagen, ich bin jetzt Blogger, ich mache Local Times, ich mache meinen eigenen Blog auf und ich fühle mich als Journalist. Wann ist jemand ein Journalist oder wann ist es eine Meldung, ein journalistisches Produkt?
Ich glaube, also grundsätzlich bieten Journalisten erstmal keine Wahrheiten oder keine, in dem Sinne auch nicht Fakten, sondern gut begründete Perspektiven.
Gut begründete Perspektiven.
Genau, also ein Mensch verarbeitet ein Thema und bietet eine Perspektive auf dieses Thema mit einem Grundmotto, das er rüberbringen will an die Leserschaft. Aber diese Perspektive muss halt gut begründet sein.
Das heißt, er hat nicht vertritt nicht die Auffassung, das ist die Wahrheit.
Sowas würde ich nicht behaupten, ja.
Aha, ich bringe euch Fakten, sondern ich sage, ich habe das und das recherchiert, das ist mein Informationsstand und ich ordne das so ein und biete euch die Perspektive, um darüber nachzudenken.
Genau. Weil ein guter Artikel hat auch immer eine Quintessenz, immer eine Grundaussage und eine Richtung, in die es gehen soll. Und die sollte dann gut belegt sein und nach eigenem Anspruch der Wahrheit recherchiert. Aber so ein Anspruch von wegen an die Medien, die müssen Wahrheit liefern, objektive Wahrheit, ist schon vom Philosophischen her gesehen problematisch.
Trotzdem gibt es ja die Tagesschau, es gibt ja so mal die klassische Viertelstunde, wo die Wahrheit verkündet wird, wo man sagt, das ist eben jetzt recherchierte Faktenlage, da sind auch Reporter vor Ort, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, bei Live-Schaltung, die wissen selber nicht so genau Bescheid, das haben wir ja wieder gemerkt, aber es hat doch den Anspruch, ob das eine Tagesschau ist oder bestimmte Tageszeitungen sagen, wir haben jetzt auch Agenturen, die sagen, wir haben mir jetzt eine Faktenlage, auf die könnt ihr euch beziehen. Das ziehst du grundsätzlich in Zweifel?
Also die Tagesschau und die Tagesthemen und solche, sag ich mal, Institutionen des deutschen Journalismus, die haben natürlich das Problem, dass sie sich so geben, als ob sie hier einfach nur der Faktenverkünder des Tages sind. Und das haben sie ja in den letzten Jahren zu spüren bekommen, dass das so nicht funktioniert, sondern sie bieten halt auch Perspektiven auf Konflikte, auf politische Ereignisse, auf gesellschaftliche Umwandlungen. Ja, Punkt. Also das ist das Problem. Und sie geben sich vom Format her althergebracht und schon in die Geschichte der Bundesrepublik eingeschrieben, also aber sind es halt nicht. Sie bieten Sichtweisen.
Als notariell beglaubigte Wahrheitsverkünder, genau, wurde es ja oftmals benannt. Und wir haben es ja schön gesehen auf der 20 Uhr Tagesschau, als das Attentat in München passiert, genau, ist. Als dann ein Nachrichtensprecher versucht hat zu moderieren und Interviews zu führen. Da ist für mich das ganze Kartenhaus zusammengefallen.
Ja.
Hast du das auch mitbekommen?
Ja, also man probierte da natürlich so einen Livestream im Internet zu imitieren. Es gibt da jetzt gute Plattformen schon im Internet, die sammeln quasi im Sekundentakt, sammeln die News aus allen möglichen Online-Quellen. Und da versuchte es die Tagesschau mitzumachen. Sie versuchte irgendwas zu bieten, parallel zum Internet, wo man jetzt sagen kann, das bietet Mehrwert mit Informationsgehalt. Und dann ging es aber in einer Tour von wegen, wir wollen jetzt hier nicht spekulieren, aber es könnte. Wir wollen jetzt nicht spekulieren, aber es könnte.
Unsere Reporter vor Ort vermittelt, genau, das ist ja auch so eine Vermittlung von, ich bin authentisch, ich bin dabei. Mhm. Wenn also ein Typ mit so einem Muschelmikrofon irgendwo steht hinter einer Kulisse und sagt, sind die da für uns vor Ort und wie ist die Lage, wie schätzen sie das ein? Und da guckt sich um und sagt, ich sehe also nur Polizisten und das, und aber ich weiß im Grunde auch nicht Bescheid.
Ja.
Das war ja eine Offenbarung
eigentlich. Da gab es eine Szene, da stand der, glaube ich, vor diesem Olympia-Einkaufszentrum und hinter ihm fuhr ein gepanzertes Polizeifahrzeug lang und sagte, ach ja, hier ist das Polizeifahrzeug, das geht jetzt vermutlich zu einem neuen Einsatz dort an dem Platz.
Mhm.
Und dann ging es ja um diese Gerüchteküche, dass angeblich noch woanders in der Stadt Schüsse stattgefunden haben und er spekulierte da wild ins Leere, weil er selber nicht wusste, was er sagen soll. Mhm. Das war eindeutig, ja.
Also sind die Leitmedien im Grunde auch getrieben. Da kann man ja sagen, da ist eine Tageszeitung oder eine Zeitung, die nur einmal die Woche rauskommt, eigentlich besser dran wie die Zeit oder die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die haben dann ein paar Tage Zeit, noch Hintergründe zu recherchieren und das einzuordnen. Das liest sich dann mit einer Gelassenheit. Aber trotzdem scheint es ja ein Dilemma zu sein. Auf der einen Seite der Anspruch aktuell und tagesaktuell, vielleicht auch Minuten, Stunden aktuell zu sein, auf der anderen Seite aber schon einordnen zu können. Ist es da günstiger, sagen, wir wissen es noch nicht, weil der Vorwurf kann ja nur kommen, warum berichten die Leitmedien nicht? Es wird alles gestreamt, im Internet ist alles zu sehen und Bild und Fokus online sind aktuell und ihr, liebe Tagesschau, nicht.
Ja, das Problem ist bei der Tagesschau ist ja, dass sie auch so einen, also ihren Nachrichten wird ja auch ein gewisser Wert beigemessen. Man müsste ja einen riesigen Disclaimer davor schalten, wenn die jetzt sagen.
Erklär mal, was Disclaimer ist.
Disclaimer ist sozusagen eine Warnung mit Vorbedingungen. Bestimmte Bedingungen, die hier eine Warnung, sagen wir mal eine Warnung, eine vorsichtige. Und darin müsste ja stehen, jetzt, wir bieten zum Beispiel jetzt uns als Plattform an für Internetnachrichten.
Mhm.
Und sagen jetzt, wir wissen es nicht, die Tagesschau ist jetzt hier und wir streamen jetzt alle Nachrichten aus dem Internet, die gerade jede Sekunde reinkommen und wir bieten quasi nur unsere Reichweite an und senden diese Internetnachrichten jetzt bei uns auf unserem Sender. Dann würden aber wieder die andere Seite der Kritiker kommen, die sagt, das hat ja keinen Wert mehr, das hat ja kein Gehalt mehr. Was hat denn das noch mit ARD zu tun? Wofür zahle ich GZ?
Rundfunkgebühren, was ja eigentlich eine gute Sache ist, denn dadurch gibt es ein Korrespondentennetz weltweit.
Genau.
Es gibt Journalisten, die seriös arbeiten, können es ja auch tun. Ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, der öffentlich-rechtliche Journalismus sei schlecht.
Nee.
Aber er hat natürlich trotzdem ein Problem, weil er mit der Schnelligkeit des Netzes konfrontiert ist.
Mhm.
Das scheint mir ein Problem zu sein, wo eine Verunsicherung selbst bei seriösen Journalisten schon da ist. Oder wie sie damit umzugehen haben.
Ja, weil sie auf der einen Seite einordnenden Journalismus machen wollen und auf der anderen Seite aktuell sein wollen. Und da auf der einen Seite beim aktuellen...
Ist das ein Grundwiderspruch? Oder?
Zumindest haben sie halt eine starke Konkurrenz und das will noch keiner so richtig zugeben. Und das Internet ist einfach schneller und die Online-Medien, zumindest das Netzwerk aus Online-Medien, ist viel schneller als jetzt die einzelne Medieninstitution. Und das hat noch so richtig keiner zugegeben und sich strukturell da wirklich umgestellt darauf, zu sagen, wir geben auf bei den aktuellen Sachen und wir konzentrieren uns jetzt viel mehr auf das Einordnende.
Das Einordnende und Fakten sammeln und immer wieder erklären, also das sind jetzt die Informationen mit dem Hintergrund und nicht den Anspruch zu haben, das ist jetzt die Wahrheit, sondern es ist immer nur ein Ausschnitt der Realität.
Ja.
Also unsere eigene Wahrnehmung ist immer nur ein Ausschnitt aus der Realität.
Genau.
Das muss auch bei gelernten Journalisten ankommen.
Ich denke schon. Und es kommt, glaube ich, auch an, dass man immer mehr da differenziert. Und das Problem ist auch, wir leben ja in modernen Demokratien auch in Zeiten von die Masse bestimmt auch, wo es lang geht. Das ist ja so Mehrheiten. Und wenn man dann die Nutzerzahl...
Die Masse der Konsumenten, oder?
Die reine absolute Anzahl. Wenn jetzt zum Beispiel 1 Million Leute im Livestream sind zu irgendeinem Terrorattentat, dann denken natürlich alle, eine Masse an Menschen interessiert sich dafür, also müssen wir da auch in diese Richtung gehen. Aber es gibt ja noch eine viel größere Masse an Menschen, die wollen gar nicht, dass man in den ersten Sekunden, Minuten und Stunden sofort weiß, was da passiert ist, sondern die wollen... Sie sind auch genervt von diesem Medienhype und von dieser Panikmache, die dadurch entsteht, sondern die wollen halt vielleicht einen Tag später oder 2 Tage später wissen, was ist jetzt wirklich passiert. Und ich glaube, das Bewusstsein wird sich auch einfach Stück für Stück mehr durchsetzen, weil alle Beteiligten einfach die Erfahrung jetzt machen.
Ich habe mich gezwungen und sage, jetzt schaltest du mal ab, gehst genau. Du mal raus, obwohl es mich gekitzelt hat, weil es ist ja doch auch das Komische im Menschen, so eine Art Nervenkitzel, ich will dabei sein.
Spektakel, ja.
Das ist Spektakel, das Voyeuristische auch, also ich will schon gern den Stream haben, von oben, von der Überwachungskamera und das alles sehen, das ist ja so, das findet man sich selber eklig, aber denkt, eigentlich würde ich schon, ich habe mich dann mal gezwungen auszumachen und irgendwie ein paar Stunden später, da war die Faktenlage immer noch die gleiche, ich hätte alle Meldungen und Tweets bei Twitter und bei sonst was all gucken können, aber es hat sich an der Erkenntnis oder an der Faktenlage wenig geändert. Erst irgendwie einen Tag später war dann die klare Einordnung da, wer es war, was war, und das kann man jetzt auf verschiedene Ereignisse beziehen. Das heißt, was bringt mir das, aktuell zu sein, oder geht es eher um das Gefühl, ich bin aktuell dabei, ich habe sofort den Tweet, ich habe das, und hier bin ich dabei, kriegst du eine Eilmeldung, ein Alert und so weiter und das kommt auf meinem Smartphone, das ist passiert, und alle glauben, dass sie wissen, was passiert ist.
Ja, weil alle in dem Moment das Gefühl haben, jetzt habe ich es ganz zeitig erfahren. Jetzt bin ich einer der Ersten, der sozusagen mit dabei ist und diesen Nervenkitzel mitmacht. Und das ist eine Psychologie, die ganz, ganz schwierig ist, weil mir ging das letztes Jahr im Herbst so, im Bataclan, bei dem Terroranschlag in Frankreich, dem großen, auf das Konzert. Da wollte ich gerade ins Bett gehen, mache dann diese berühmte Seite Reddit auf. Und Reddit ist ja quasi so ein Social News Generator.
Muss man erklären, da können Leute Links einstellen.
Genau, man postet einfach Links, Bilder, Artikel.
Von Sachen, die interessant sind.
Von Sachen, die interessant sind, aber auch eigene Texte. Und die werden dann quasi mit einem Voting-System, mit einem Wahlsystem, mit einem geschickten Algorithmus, werden die sozusagen nach oben gezogen oder wieder...
Das entscheiden
gesenkt.
Die Nutzen sozusagen, wie, was sie die...
Die Nutzer entscheiden, was quasi relevant ist. Und diese Plattform hat einen Livestream, der sich sozusagen daraus speist, wo quasi der betreut wird auch dort von Moderatoren, und der ist hochaktuell, der ist wirklich fast minutenaktuell und bringt jedes Gerücht, jeden Tweet in einem Livestream von allen Plattformen. Und da kann man schon, wenn man gerade ins Bett gehen will, macht gerade einen Computer aus, sieht die neueste Meldung und blam, ist man für die nächsten 3 Stunden bis früh um 4
angefixt.
Angefixt, genau.
Also man könnte sagen, die Psychologie der Massenmedien. Also das ist immer selber auch die Konsumption, wie man das also wahrnimmt. Das hat ja mit allem zu tun, dass man irgendwie dabei sein will, den Kick haben will. Das ist eigenartig, oder?
Das ist ein Reiz da. Warum ist jeder gute Film irgendwo ein Drama? Es muss was Dramatisches passieren, und wenn das jetzt in der echt Welt passiert, dann sind wir ganz, ganz schnell dabei. Mhm. Das lieben eigentlich die Menschen. Ja. Das ist traurig, aber es ist irgendwo die Wahrheit.
Was macht das,
die es natürlich nicht gibt.
Was macht das mit einem Medienmacher? Wir sprechen mit Armin Kung über die Psychologie der Massenmedien, über das, was uns im Moment umgibt. Versuchen wir einen Annäherungsversuch. Sein Vater war schon eine coole Sau und er ist es auch. Baxter Dury von der Platte It's a Pleasure. Armin Kung zu Gast im Studio von Local Times. Er verlässt die Stadt, um Journalismus zu machen. Er hat vorher auch schon Journalismus gemacht, aber jetzt geht er in die schreibende Zunft und wird für eine Zeitung schreiben. Und das ist ja so ein Ding mit der Zeitung. Also klassisches Papier, die täglich rauskommt. Also du wirst bei einer Tageszeitung arbeiten und wirst auch Tagesjournalismus machen. Und da haben wir ja gerade besprochen, dass das ja schwierig ist. Das ist nicht ganz so schlimm wie die Kolleginnen und Kollegen vom Radio und vom Fernsehen, die aktuell sein müssen, die Nachrichten produzieren. Also Schreiben ist ja doch einordnender, kommentierender, da liegen noch ein paar Stunden der Meldung dazwischen. Andererseits, wenn das irgendwie eine Sache erst abends passiert und das kurz vor Drucklegung ist, wird es schwierig. Hast du auch ein bisschen Respekt oder Ehrfurcht vor dem Tagesjournalismus?
Ja, auf jeden Fall. Also der Respekt kommt daher, dass man eben in diesen Zeiten, in denen Medien halt mega präsent sind, halt bestehen muss und trotzdem ein gutes Produkt liefern muss. Und dass das für die Leute halt noch Sinn macht, Artikel in Papierform zu lesen. Aber ich denke, dass halt Leser, die sich Zeitung abonnieren oder kaufen, auch ganz bewusst das heutzutage tun, um sich halt zurückzulehnen, um wirklich mal in Ruhe die Seiten durchzugehen und die Artikel zu lesen. Ich denke, das ist heute schon mehr eine bewusste Entscheidung als früher, wo man gesagt hat, das ist quasi die Grundlage des Journalismus, die Zeitung. Ich glaube, heute ist das schon so ein Ruhepol mehr in der Medienlandschaft.
Ein Grund könnte auch sein, regionale Informationen zu haben, weil da ist es ja online nicht so breit gesät, also weltweit und überregional kann man sich ganz gut informieren, aber lokal und regional ist es dann schon schwieriger. Das ist oft der Grund, warum Leute Tageszeitung abonnieren. Muss das nicht auch ein Schwerpunkt für Tageszeitungen werden, um gute lokale und regionale Berichterstattung zu machen?
Ja, also das muss sogar das Wichtigste sein. Also eine Tageszeitung, eine Regionalzeitung sieht man ja auch in Thüringen, die sozusagen mit den überregionalen Zeitungen konkurrieren will und mit den großen Agenturen und mit den, wo das Geld einfach sitzt, die müssen scheitern irgendwo. Es kommt irgendwo nicht authentisch rüber, wenn man einer kleinen Tageszeitung, einer regionalen, plötzlich einen großen Artikel über die Welt liest. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen verschoben. Man will dann wirklich gute Geschichten und gute Informationen aus der Umgebung. Und clevere Tageszeitungen, Lokalzeitungen haben das schon gemacht, diese Umstellung. Die haben sich viel mehr auf sozusagen auf ihren Content, was man im Internet sagt, so Content-Journalismus. Also was kann ich herstellen, welches Produkt, was nur ich liefern kann.
Ich erwische mich auch dabei, wenn ich Thüringer Tageszeitung lese, dass ich den Thüringen-Teil und den Lokalteil lese, weil das Überregionale, das kriege ich woanders, seriöser und in einer besseren Qualität. Dann hast du nicht nur ein DPA und ADN-Meldungen.
Genau.
Gibt es eigentlich ADN noch? Also Agenturmeldungen, die dann umgeschrieben worden sind und vielleicht mal ein Kommentar oder so, aber für mich ist Thüringen und Erfurt dann regional interessant. Also das ist der Fokus für Tageszeitung.
Genau. Und wenn man sich da journalistisch vollkommen reinwerfen würde, was wir eigentlich auch mit Local Times probiert haben, dass wir einfach weniger Artikel machen, aber wenn dann richtig und auch viel Zeit und viel Information drin und auch viel Format in dem Sinne, dann lesen das die Leute auch. Die Leute wollen genauso guten Journalismus aus ihrer Region lesen, wie sie über Weltthemen lesen wollen. Das muss genauso gut geschrieben sein.
Ja, das hat gut funktioniert, diese Form von Blogjournalismus. Also muss man sagen, dass die Verbreitung doch schon für so ein kleines Projekt mit zwei Leuten doch schon ganz gut war.
Unerwartet groß. Also wir hatten bis zu 30.000 Besucher im Monat und wir waren selbst davon total überrascht. Also dass da so ein Bedürfnis da war und hier auch so ein Vakuum herrscht in Erfurt noch, das ist... Ja, und wir hoffen, dass dann Andreas Kehrer das dann weiter ausfüllt.
Wenn es Leute gibt, die sagen, wir wollen da mittun, wollen guten Journalismus machen, die können das dann sicher auch machen.
Das können sie machen, natürlich, auf jeden Fall.
Also Local Times wird nicht sterben, wird nur anders werden wahrscheinlich und sich...
Genau, also wir machen nochmal einen Abschiedspost dazu, wo wir nochmal das genau alles aufklären und da stehen dann alle Informationen drin. Aber es wird sich auf jeden Fall erstmal so bleiben, die Artikel bleiben online und es wird eine Art Umwandlung geben auf eine andere Seite.
Wir reden über die Psychologie des Medienkonsums höher, schneller, weiter. Wir wollen aktuell sein. Wir haben das schon vor der Musik besprochen. Amin, du hast von Reddit gesprochen, sozusagen diese Plattform, wo Menschen auch interessante Links einstellen, auch selber Texte und Inhalte posten. Aber es geht vor allen Dingen darum, was ist gerade aktuell da und was bewertet die Community? Also du verlässt dich auf diese Reddit-Community zum Beispiel. Was die interessant finden, das könnte auch für dich interessant sein. Das ist ja auch so ein Effekt, dass man Leuten vertraut, ob das nun im eigenen sozialen Netzwerk ist, ob das nun bei Dingen ist, die Freunde, zu denen man vertraut, was die posten, könnte interessant sein. Das ist ja so ein Mechanismus im Netz, der auf Vertrauen basiert.
Genau, also man denkt auf der einen Seite, oder es ist auch irgendwo so, es ist demokratisch, also man kann ja abstimmen und tausende, Millionen Leute stimmen dort ab und die News und die Links wandern nach oben oder nach unten, entsprechend des Wahlverhaltens. Auf der anderen Seite sind diese Communities, die Subreddits, also diese Unterreddits, die haben natürlich auch eigene Prägungen. Zum Beispiel das deutsche Subreddit ist halt eher Mitte links eindeutig. Also da wird man, genau, und das Besondere bei Reddit ist ja auch, dass man die Links dann oder die Texte kommentieren kann und auch die Kommentare kriegen Bewertung oder werden abgestimmt und haben dann quasi ein Ergebnis und wandern nach oben oder nach unten. Und da merkt man dann schon in diesem Voting-Verhalten, in was für einem politischen oder anderen Klima man sich befindet. Und das ist hochspannend, gerade für Journalisten, die tummeln sich da Sehr viel.
Also das heißt, Journalisten gucken sich bei Reddit um, was da gerade geht.
Genau, weil es hochaktuell ist, weil es einfach immer wieder neue Ideen, neue Themen hochspült, die es vielleicht woanders nicht gibt. Weil einfach wirklich diese Masse an Menschen kreativer ist als jetzt einzelne Medienhäuser. Und da kann man sich mal Inspiration holen.
Reddit, also reddit.
Genau, .com.
.com. Und dann kann man sich aber, wenn man jetzt Englisch nicht so perfekt ist, gibt es auch ein deutsches Reddit. Das kann man dann auch, wenn man es googelt, eigentlich ganz gut rauskriegen.
Genau, das kriegt man dann raus. Man kann auch /r/de.
Aber wie gesagt, die große Maschine
Google findet alles.
Findet natürlich alles, ja. Logischerweise.
Das Aber heißt, man spricht dann auch in diesen Kreisen vom sogenannten Hive Mind.
Was für Ding?
Vom Hive Mind. Also das beschreibt ein Phänomen, dass quasi junge, weiße Männer mit einer Technologieaffinität sich dort am meisten rumtreiben. Und das prägt dann natürlich auch diese Struktur oder diese Plattform. Also auch wenn es demokratisch erscheint, man muss immer gucken, wer tummelt sich dort und wer stimmt dort ab.
Wie Fefe, also dieses Fefe ist richtig. Ja auch so ein Ding, so ein Phänomen, wo ich dann irgendwann, das ist eigentlich interessant, aber sagte, ist euch klar, wer da eigentlich das Ding setzt, aus welcher Sicht das kommt, das ja. Der weiße, etablierte, heterosexuelle,
Informatiker,
der Mann, und das ist eine Sicht und die nimmt man sich irgendwann an, wenn man genau das immer sich anschaut, das macht genau. Was mit einem. Das heißt, was ich für Medien konsumiere, das macht schon was mit einem.
Genau.
Das ist sozusagen, das prägt auch nicht nur das persönliche Umfeld, sondern auch die Medien, die ich konsumiere.
Naja, man spricht auch von der Echokammer, ne? Also heutzutage kann man sich halt in einer Echokammer aufhalten. Man kann auf Facebook die Sachen nur liken, die dann in der Chronik erscheinen. Man kann bei Reddit machen, bei allen Netzwerken, bei Instagram kann man sich ja sozusagen die User ausnutzen, denen man folgt oder die Institutionen. Und dann entsteht eine Echokammer, wo man nur noch seine Meinung bedient hört. Und nur noch seine Themen bedient hört und man kommt da nicht mehr raus. Das ist halt auch wirklich ein Problem, seitdem man das sozusagen den Medienkonsum individualisieren kann.
Ja, also man könnte auch sagen, dass die Suchergebnisse von Google eigentlich auch eine Echokammer sind, weil sie auch nicht echt sind. Also wer glaubt, dass wenn ich jetzt was eingebe, an meinem Rechner kriege ich völlig andere Suchergebnisse als bei deinem, selbst bei der gleichen IP-Adresse. Genau. Er merkt sich die MAC-Adresse vom Rechner und ein technikaffiner Mensch findet ganz andere Dinge als jemand, der sich für Musik interessiert. Ja. Also das heißt, auch Google ist im Grunde, weil es sich auf dich fokussiert.
Bietet auch nur eine Perspektive.
Ja, also das heißt, auch die Suchmaschine ist auf dich zugeschnitten. Mhm. Also diese Echokammer, das kann man ja auf viele Bereiche übertragen. Das ist, wenn ich mich mit einem bestimmten Freundeskreis umgebe, die und die Meinung haben und die Sicht, beschädige ich das immer wieder. Das ist die Weltsicht. Deswegen ist es gar nicht mal hilfreich, mal zu reisen oder mal sich in anderen sozialen Kreisen aufzuhalten. Mhm. Da wacht man auf. Also das heißt, aus dieser Echokammer auszubrechen, könnte spannend, interessant sein und vielleicht sogar Pflicht.
Pflicht zumindest für Leute, die es ernst meinen mit der Welt und dem Interesse daran.
Nun könnte man sagen, diese Echokammern, Wort gefällt mir gut, die gab es schon immer.
Ja.
Aber es ist jetzt nochmal durch die Technologie, gaukelt es einem vor, dass man sozusagen die objektive Wahrheit und Realität hat und in der Welt ist, aber im Grunde befindet man sich trotzdem in dieser Echokammer.
Genau. Also wenn man dann Zeitungen oder Usern folgt, die halt immer eine Bewertung abgeben, immer Artikel posten in eine bestimmte Richtung, dann befindet man sich einfach in einer riesigen Blase. So, dann lebt man in einer medialen Blase und man kann sich dann können sich auch Gemeinschaften hochputschen. Also bei Pegida oder diesen Hate Speech und diesen Hasskommentaren sieht man das ja auch. Die sind wahrscheinlich nur noch in ihrem Sumpf unterwegs. Und radikalisieren sich und emotionalisieren sich dort gegenseitig hoch und glauben irgendwann wirklich die gefälschten Links, die da ständig gepostet werden über angeblich gewalttätige Flüchtlinge oder ja ähnliches. Da kann natürlich auch eine Radikalisierung stattfinden, wenn man sich immer weiter in dieser Echokammer gegenseitig hochspult.
Also geht es letztlich um Medienkompetenz, also um klar zu machen, wie das alles funktioniert und wie die eigene Wahrnehmung ist. Also das heißt, Bildung, Medienkompetenz ist eigentlich das Wichtigste in dieser Gesellschaft?
Ja, also mittlerweile ist es sozusagen, denke ich, eine Pflicht des Bürgers, mal zu hinterfragen, woher beziehe ich meine Informationen, wer ist das, was hat dieses Medium oder diese Person vorher gemacht und was ist davon auch zu erwarten, um nicht gleich am Ende, sag ich mal ganz zugespitzt gesagt, Lügenpresse zu rufen. Ja? Also man muss schon wissen, was man konsumiert heutzutage. Es gibt einfach zu viel Angebot.
Sagt Armin Kung, und über diese Angebote und über die Medienkompetenz unterhalten wir uns weiter nach einer Musik von Mank.
What do you want from me?
Die Psychologie der Massenmedien könnte man die Sendung überschreiben oder auch die Psychologie der sozialen Medien. Der Name soziale Medien ist natürlich irgendwie komisch, aber wir nennen es mal so, weil es ja alle so nennen und wir auch wissen, was gemeint ist. Und wir haben gerade über das digitale Heroin gesprochen oder das Heroin der sozialen Medien mit Armin Kung von Local Times. Wie hast du das genannt? Das Heroin des Social...
Ja. Ein soziales Heroin habe ich es genannt.
Soziales Heroin meint aber, dass das Gier nach Klickzahlen, dass man das geil findet, wenn die eigenen Links geliked werden, wenn man selber eine Bestätigung bekommt und auf Klickzahlen aus ist und irgendwie das, was man, selbst das, was man gepostet hat, was nicht das eigene Produkt ist, wenn das wiederum geteilt wird, dass man da drauf guckt und das ist so eine Art eine Abhängigkeit, aber schon so ein Suchtverhalten, hast du es genannt?
Ja, also wo Facebook recht hat in der Gründung ist, dass es den Menschen am meisten darum geht, zu gucken, was andere Menschen machen. Das haben sie natürlich geschafft und recht behalten. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele Menschen sich jetzt auch selbst darstellen können und es mögen, zu gucken, wie viel Likes sie bekommen. Und das ist immer wie so eine kleine Bestätigung ist, eine kleine soziale Bestätigung, so als ob dir jemand ein Kompliment gibt. Und Menschen mögen am meisten Anerkennung und Komplimente. Das ist nun mal so.
Ja,
und diese so ein Like.
Davon,
ja. Ja, das ist immer ein kleiner Serotoninausstoß im Gehirn und kann immer eine kleine Freude bieten. Und also das macht dann
das
irgendwann.
Serotonin ist das, was vergleichbar ist mit harten Drogen oder was da ausgeschüttet wird, eines von vielen körpereigenen Drogen, das sind die Triggerpunkte, die es ansprechen muss. Das hat eine Dynamik, auch eine Eigendynamik, die wir noch gar nicht richtig verstehen, auch was mit uns da passiert.
Ja, also wir haben einmal die Content-Bieter, also die Inhalte reinstellen, die wollen natürlich, die gucken natürlich, wie viel haben es geklickt, wie viel haben es geliked, wie gut kam es an, ist es viral gegangen, die kriegen da die Bestätigung raus. Und dann gibt's aber mittlerweile auch die andere Seite der Konsumenten, die dann auch zum Beispiel einen Link sehen oder einen Artikel bei Facebook sich anschauen und dann ein Like geben. Und dadurch sind sie natürlich involviert. Sie gehen quasi aus sich heraus und drücken eine Bestätigung und involvieren sich in dieses soziale Netzwerk und sind dann irgendwie mehr drin als jemand, der natürlich nur mit der Zeitung da sitzt, im Café, den Artikel liest und so ein zustimmendes Nicken für sich selbst gibt.
Ich habe ja schon erlebt, dass Leute dann Artikel abfotografieren mit dem Smartphone und dann posten, sagen, hier, das habe ich gelesen.
Ja. Oder
ähnliche Effekte, sie lesen analog Zeitung,
genau.
Aber man sieht dann noch die Kaffeetasse und den Latte Macchiato und das ist das Bedürfnis, dass Menschen teilhaben an dem, was man macht.
Genau.
Also immer es gibt die Verachtung dafür, dass Leute essen fotografieren und so weiter, aber im Grunde ist es das grundpsychologische Element, dass man das Leute teilhaben.
Teilhaben, genau. Ich denke, dass, weil man das Gefühl hat, dass dort am meisten, dass wirklich das Soziale sich schon zum großen Teil dorthin verlagert hat und das natürlich für den Menschen am reizvollsten ist. Mhm. Ist wohl vielleicht auch traurig, wenn man das so formuliert. Ich weiß es nicht.
Aber diese Trennung zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt ist eigentlich Quatsch. Das ist dann im Grunde nur eine, wie sagt man, Augment Reality,
ja.
Also wie wir es bei Pokémon jetzt haben und,
genau.
Oder bei, wie heißt das andere Spiel, Ingress, ist ja auch nichts weiter. Dass im Grunde das Leben nur verlängert wird, also im Grunde oder erweitert.
Überlagert
wird. Also
ja.
Diese Trennung halte ich auch für schwierig und am
ja.
Ende ist es doch dann trotzdem ein sozialer Akt. Also nicht, wenn du in sozialen Medien bist, sind da keine sozialen Medien. Es sind soziale Akte wertfrei, oder?
Das sind auf jeden Fall, das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist es immer noch ein Versuch, sich kennenzulernen oder diese Entfremdung in der Gesellschaft zu überwinden. Das ist ein Stück näher als das normale Medien, als also Medium-Vermittler. Soziale Medien sind natürlich ein Versuch, dass alle zusammenkommen an einem Platz und dieselben Dinge tun können. Aber man sieht ja gerade an Facebook, dass das Soziale in dieser positiven Tonart irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil ja, natürlich Gegenteil passiert.
Was heißt denn positive, das ist jetzt natürlich schon wertend, gibt es eine positive Spielart? Also das ist, ich kann mich auch sozusagen in der nicht digitalen Welt befinden und trotzdem asozial sein, ich kann Verachtung empfinden, bekommen und das alles nicht so richtig funktioniert, dann kann man das so trennen, dass sozusagen das in den digitalen sozialen Netzwerken es asozial zugeht und im richtigen Leben sind wir alle sozial, weil es wahrhaft saftig ist.
Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man die Kommentare so liest, gerade YouTube-Kommentare sind ja No-Go mittlerweile. Aha. Also so legendäre YouTube-Kommentare. Ich habe so ein Plugin, was die sperrt, damit ich sie nicht mehr sehe.
Warum?
Weil einfach YouTube in der Regel, oder es war lange so, voller Hass einfach ist und voller Mobbing. Einfach nur noch, ja, Hetze.
Ich kann Stunden verbringen, YouTube-Kommentare zu lesen, weil dann wirklich Dialoge entstehen und dann, also das ist doch manchmal faszinierend, aber auf Zeitverschwendung, sagst du.
Ja, also für mich ist es nichts. Und es ist trotzdem noch ein Unterschied, ob man, klar, man kommentiert miteinander. Auf der einen Seite, man kommt sich näher, man ist sozialer. Auf der anderen Seite, man sieht auch, ist auch ein Unterschied, ob man das Gesicht des anderen vor sich sieht und wirklich eine Person vor sich hat. Und die Leute trauen sich einfach mehr im Internet. Man ist viel enthemmter. Das ist einfach so der Fakt, den man nicht dabei negieren kann.
Also das heißt, ein soziales Interagieren heißt auch, dass ich bestimmte Grenzen respektiere, dass ich auch Grenzen nicht überschreite und eine gewisse Achtung da ist. Und das fällt alles, also diese Schranken, diese zivilisatorischen Schranken, die fallen.
Na, man ist zumindest anonymer. Ja, und dadurch traut man sich mehr. Dann trauen sich auch Leute, etwas zu sagen, die sich vielleicht in der Realität, also eine Schicht drunter, nicht trauen, was zu sagen.
Das ist ja auch ein Glaube von Anonymität. Also wenn man jetzt wieder, also du hast erzählt, dass bei Reddit, da ging es um eine Amok-Geschichte oder eine geplante Sache. Also anonym ist ja man nicht mehr. Also die IP-Adresse, wenn man sie nicht gerade verschlüsselt, also ich kann ja immer zurückverfolgt werden in der Regel.
In der Regel schon, klar, auf jeden Fall. Ich meinte jetzt nur, wenn man direkt miteinander kommentiert oder diskutiert, dann hat man nicht das Gegenüber vor sich und ist dann viel direkter und viel teilweise auch aggressiver und offener. Das ist auf jeden Fall so, ja.
Komisch, oder?
Ich finde es eigentlich logisch. Also, das ist, man sieht einen Bildschirm vor sich. Das ist noch nicht, man hat noch kein Gesicht und keinen Menschen vor sich.
Aber ist das, weil das sozusagen relativ jung ist, erst ein paar Jahre alt, dass das so sich so durchgesetzt hat und dass wir das auch erst lernen müssen, dass es so ein zivilisatorischer Lernprozess ist? Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, wenn ich jemandem einen Brief schreibe, also einen handgeschriebenen Brief, dass ich da enthemmter bin. Das ist natürlich ein anderes Medium. Ich weiß ja auch, das bekommt jemand, der weiß, wer ich bin. Oder
genau.
Bei einem anonymen Brief ist wieder was anderes, aber.
Im Internet diskutierst du oft mit einer Stimme, die da irgendwo da draußen ist und du weißt nicht, was für ein Mensch dahinter steckt. Es ist dir eigentlich auch egal. Es geht wirklich nur dann um diese Diskussion an sich und es ist trotzdem noch ein Stück Entfremdung da drin, in diesem sich näher kommen, in den Kommentarwelten des Internets.
Armin, zurück zu deiner neuen Arbeit und zu der klassischen Arbeit als Journalist. Also wir hatten es gesagt, du siehst dich in deinem Anspruch als jemand, der einordnet, der Fakten sammelt und einen bestimmten Ausschnitt der Welt, ich habe es schon wieder vergessen.
Bestimmte Perspektive einfach, eine gut begründete Perspektive.
Du bietest eine gut begründete Perspektive an. Genau. Das ist das, was du sagst, mehr kann ich nicht machen, aber auch nicht weniger. Also ich will meine Perspektive, den Eindruck der Welt, die ich habe, der sich natürlich ständig ändert, den will ich teilen mit euch und will es begründen, warum ich diesen Teilausschnitt meiner Perspektive habe.
Genau.
Mehr und nicht weniger kann Journalismus nicht leisten.
Ja, das ist schon ziemlich viel eigentlich. Mhm. Also weil man recherchiert, man sammelt verschiedene Stimmen, man trifft sich mit verschiedenen Akteuren und dann beginnt die Arbeit des Journalisten zu gucken, wo ist da die Quintessenz, wo ist das Motto, wo ist das Thema. Und das bietet man dann gebündelt an. Das ist schon...
Ist schon eine ganze Menge. Was sind denn Nachrichten noch Nachrichten und Meldungen noch Meldungen? Oder muss man sagen, jede Agenturmeldung muss man auch mit Vorsicht genießen? Jede Nachricht, die nicht als...
Also meine persönliche Meinung ist, dass man zwischen Meldungen und Journalismus irgendwo unterscheiden muss. Aber diese Trennung ist wirklich noch nicht klar heutzutage, weil das einfach von den Formaten her noch nicht, auch in den Zeitungen noch nicht richtig getrennt ist.
Wenn ich eine Agenturmeldung, eine Nachricht habe, muss ich sagen, okay, das ist jetzt eine Nachricht von dem oder derjenigen.
Der erstmal einen Fakt versucht zu liefern.
Der versucht einen Fakt zu liefern und aber auch nur einen Eindruck sich macht, es nicht einordnet, nicht kommentiert, aber trotzdem auch nur eine Sicht ist.
Genau.
Weil er eben gerade da steht.
Genau.
Weil er da von da aus gerade sich die Faktenlage versucht einzuverleiben.
Genau, also das ist dann ein kleiner Fakt und oft ist es ja so, stellt man noch drei andere daneben, dann ergibt sich wieder eine komplett neue Perspektive. Von daher ist es wichtig, immer schön bei den Perspektiven und nicht bei den Wahrheiten zu bleiben.
Sagt Armin Kuh von Local Times. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bei der Zeitung und wir werden dann sicher auch mal telefonieren, wenn du deine ersten Erfahrungen gemacht hast.
Auf jeden Fall.
Danke Armin und eine schöne Zeit im Norden.
Vielen Dank.
Ciao. Tschüss.